Nun sind wir heute Morgen im Namen Jesu versammelt. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wir wollen miteinander das Psalmlied singen, das nach diesem Wort gedichtet wurde, 187. Die Verse 1, 2 und 5. Lieber Vater, wir danken dir für unser Leben, das wir neu erkennen als eine Gabe aus deiner Hand. Wir rätseln oft über uns selbst und über unser Leben und über unser Ziel. Und dann danken wir dir, wenn du das jetzt gleich klarstellst, dass du uns geschaffen hast und dass du unserem Leben einen Sinn und ein Ziel gibst. Herr, vergib uns, dass wir uns so oft auflehnen, auch gegen deine Führung. Vergib uns, dass wir so oft eigene Wege gehen und dich verlassen. Und mach du uns dies heute ganz deutlich, wie unser Leben wieder zum Frieden, zur Ruhe, zur neuen Ordnung kommen kann, wie du Zerbrochenes wieder heilen kannst und wie alles wieder gut werden muss, wo wir dich und deine Führung finden. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir alle heute Morgen das begreifen und verstehen, dass du uns zurückholen willst in deinen Frieden, in deine gute Ordnung und in ein erfülltes Leben, das du bei uns schaffen willst. Öffne uns die Ohren, damit wir dein Reden heute Morgen verstehen. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Wir danken dir, dass du nahe bist allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Unsere Schriftlesung steht 1. Petrus 2. Sie können es mitlesen, wenn Sie gerade die Bibel vor sich liegen haben. Seite 230 im Neuen Testament. 1. Petrus 2. Da schreibt der Apostel Petrus über die Gemeinde der Jünger Jesu, so wie wir uns heute Morgen zusammenfinden. Es ist eine Ermahnung, wo er uns auffordert, nun auch die Angebote Gottes zu ergreifen und anzunehmen. So legt nun alle Bosheit und alle Falschheit ab, Heuchelei, Neid und alle üble Nachrede. Verlangt vielmehr, so wie die neugeborenen Kinder nach Milch, nach dem unverfälschten Wort, damit ihr dadurch wachst und gerettet werdet. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus aufbauen und zur heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, das war also in der Zeit des Neuen Testaments immer das Alte Testament, so hat der Apostel Petrus, bevor das Neue Testament schriftlich verfasst war, auf das Alte Testament verwiesen. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, dazu sie bestimmt sind. Das meint, dass die Menschen, die nicht an Jesus glauben, sie an ihm stoßen wie an einem Stein, den man bei einem Bau nicht gebrauchen kann. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes eigenes Volk. Deshalb sollt ihr die großen Taten dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Einst wart ihr ja nicht ein Volk, nun aber seid ihr Gottes Volk. Einst wart ihr nicht in Gnaden, nun aber seid ihr in Gnaden. Und nun singen wir das ganze Lied, treuer Heiland, wir sind hier, 434, die Verse 1 bis 5. wird viel darüber gesprochen, dass wir dieses Jahr zum missionarischen Jahr erklärt haben. Das ist natürlich nicht ganz klar, dass das vielleicht auch nur ein Zopf sein könnte, wie man sonst ein Jahr des Pferdes oder ein Jahr der UNO oder was weiß ich erklärt. Aber dahinter steht doch das Wiederentdecken eines göttlichen Auftrages an uns. Darum war es wichtig, ich selbst gehöre dem Leitungskreis in Deutschland dieses missionarischen Jahres an, dass wir gleich bei der Zielsetzung gesagt haben, wir wollen nicht, dass hier eine neue Fülle von Veranstaltungen über die Gemeinde hereinkommt, sondern dass in diesem Jahr die sich sammelnde Gemeinde neu ihren missionarischen Auftrag erkennt. Es soll also auch in dieser Predigtreihe darum gehen, wie können wir unser Leben missionarisch gestalten, wie können wir das neu draußen praktizieren, wenn wir wieder nach Hause kommen, wenn wir in unserer Arbeit stehen und dort als die Dienstboten Gottes sein. Wir sind doch die Evangelisten. Wir sind doch die, die von dem Zeugnis geben müssen, was sie an Freundlichkeit Gottes erfahren haben. Darum möchte ich heute zuerst über Jeremia 1 predigen. Jeremia 1, Vers 4 bis 12. Ich hoffe, dass Sie es gefunden haben. Manche haben gesagt, ich soll nicht zu schnell machen. Dann sagen Sie es nur, damit man es auch in Ruhe aufschlagen kann. Sie haben mehr davon, wenn Sie das Bibelwort vorliegen haben und wenn es Ihnen durch die Predigt lebendig wird. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich's tue. Hilf uns, Herr, unsere Berufung richtig zu verstehen. Amen. Ich kannte einen jungen Mann, wie man wenige sieht, der war ein Bündel von Energie und Kraft und er strotzte nur von Gesundheit. Man meinte, er sei wie so aus einer Margarine-Reklame, wo man am Frühstückstisch sitzt, herausgeschnitten. Und dieser junge Mann sollte gemustert werden und er hatte absolut keine Lust, zum Bund zu gehen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt werde. Jedenfalls hat er 3 Tage und 3 Nächte gefastet. Dann hat er am Morgen des Musterungstages 10 Esslöffel Honig gegessen, 2 Kannen starken Bohnenkaffee getrunken und dann ging er zur Musterung. Bevor er das Arztzimmer betrat, hat er noch 30 Kniebeugen gemacht. Der Arzt muss entsetzt gewesen sein, nicht nur, dass er Zucker feststellte bei dem jungen Mann, sondern auch, dass das Herz tobte wie bei einem wilden Schlagzeuger. Und er wollte ihn mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus spedieren, aber der junge Mann sagte ganz gelassen, das sei nichts Besonderes. Und daraufhin wurde er als untauglich eingestuft. Das kann man machen, auch wenn Gott Menschen zum Dienst beruft. Dann kann man sagen, Herr, ich bin untauglich. Und damit das ein wenig unterstrichen wird und auch wirklich überzeugend klingt, kann man ja auch sowas gleich dazu liefern und Gott sagen, schau doch mal an, was ich für ein Versager bin. Du kannst mich doch nicht in den Dienst nehmen. Das, was Jeremia sagt, ist sehr einleuchtend. Ein junger Mensch soll Bote Gottes sein über das Volk Israel, ja über die Nachbarvölker weissagen. Ich bin zu jung, habe doch keine Erfahrung, ich habe keine Ausbildung, da hat mich niemand trainiert für diese Sache. Dann kann man ja die Argumente vertauschen. Man könnte ja genauso sagen, ich bin zu alt. Das wäre genauso zukräftig. Oder man könnte sagen, ich bin genau mittendrin, also bin ich im Beruf viel zu fest engagiert. Wenn ich mal im Ruhestand bin, dann hätte ich schon wieder Zeit. Oder man kann sagen, lieber Gott, ich bin dafür nicht geeignet, denn ich bin im Glauben selbst noch nicht sattelfest. Ich meine, ich müsste zuerst selbst einmal missioniert werden. Oder ich habe viel zu viel Zweifel. Ich hoffe, dass ich im Lauf meines Lebens zuerst selber klarkomme im Glauben. Ja, was soll man jetzt machen? Wo wir uns umschauen und wenn wir in uns selbst hineinschauen, überall das gleiche Bild. Wir weigern uns, dem Dienst Gottes zu folgen, seinen Aufruf ernst zu nehmen, weil wir sagen, da sind Hinderungsgründe da. Aber jetzt will ich was einfach machen, vorneweg in der Predigt sagen, ich will mich heute gar nicht mit den sehr ernsthaften Hinderungsgründen auseinandersetzen, bei allem Respekt, aber ich denke, Gott streicht sie einfach durch. Gott argumentiert nicht lange, auch auf den sehr einleuchtenden Einwand des Jeremia hin, ich bin zu jung, sondern sagt einfach, du sollst gehen und ich rufe dich und ich bestelle dich und ich lege dir den Auftrag auf. Was sollen wir jetzt lange über unsere Einwendungen, über unsere Vorhaltungen sprechen? So sehr wir auch hier ein Herzklopfen und ein Zittern unserer Gliedmaßen vor Gott hinbringen und sagen, wir sind wirklich untauglich, wehrdienstuntauglich und dienstuntauglich für Gott. Gott lässt nicht locker. Und er behaftet seine Gemeinde bei dem Dienst. Es mag sein, dass wir manche Sünden unserer Zeit sehr scharf sehen, wenn wir um uns her beobachten, wie Menschen die Gebote Gottes zerbrechen. Aber muss es eine Gemeinde von Christen nicht schmerzen, wie wir hier Gottes eindeutiges Gebot brechen, indem er uns zum Zeugendienst beruft, wider alle unsere Einwendungen. Und ich möchte Ihnen drei Gründe zeigen, die Gott veranlassen, einfach über unsere noch so einleuchtenden Einwendungen hinwegzugehen. Das erste, was hier als Grund genannt wird, dass Gott uns dennoch beruft. Er kennt uns durch und durch. Er kennt uns durch und durch. Also noch einmal, wo liegt denn eigentlich die Schwierigkeit, dass wir den eindeutigen Befehl Gottes zum Dienst nicht beachten? Man macht heute im 20. Jahrhundert so, als ob der moderne Mensch die Schwierigkeit hätte, an Gott zu glauben. Und man müsse den Menschen erst den Weg freiräumen zum Glauben. Da wird ja allerhand probiert, in aufrichtigem und ehrlichem Bemühen. Aber ich meine immer wieder, dem modernen Menschen sei der Zugang zum Glauben gar nicht so sehr verwehrt, zum an Gott glauben. Gibt es überhaupt so viele Menschen, die gar nicht an Gott glauben? Gibt es nicht ein religiöses Unterbewusstsein, selbst bei recht gleichgültigen Menschen, das immer wieder aufwacht? Ist nicht die Schwierigkeit wo ganz anders, nicht die Existenz Gottes ist im Zweifel, sondern es wird dem Menschen so schwer zu tun, was Gott will. Also die Konsequenz des Glaubens ist so problematisch und nicht nur beim Menschen, der Gott kaum kennt, sondern ja bis hinein in unser eigenes Glaubensleben. Wir haben das Wort Gottes, wir lesen das Wort Gottes, aber sobald wir das umsetzen wollen und wir unser Leben nach Gottes Plan gestalten, kommen wir in Schwierigkeiten. Auch bei Jeremia war das ganz ähnlich. Das mag uns jetzt überraschen, aber das ist eine Hilfe, dass die Bibel die Gründe so nennt. Jeremia konnte an Gott glauben, er hörte die Stimme Gottes, aber wenn Gott ihm etwas auftrug, Jeremia, tue das, war zuerst sein Nein da. Welche Vorwände er auch vorgeschoben hat. Er weigert sich und er sagt, das kann ich nicht und das will ich nicht. Also da liegt die Hauptnot, über die wir uns immer wieder unterhalten sollten, auch im persönlichen Gespräch, dass wir Gott das Verfügungsrecht über unser Leben verweigern. Und wir können das ja mit allerhand Begründungen tun. Da ist zum Beispiel die Begründung, dass wir sagen, Ich würde ganz gerne mit meinem Leben Gott dienen, aber ich bin viel zu schlecht. Wie oft wird diese demütig klingende, ausweichende Flucht benutzt? Die habe ich auch schon oft benutzt. Wenn Gott will, dass ich mit meinem Leben für ihn ein Zeuge bin, ich bin doch so ein sündiger Mensch. Das will ich gar nicht erst probieren. Mein Leben ist doch voller Mängel. Ich habe ja Gott schon so oft beschämt. Ich habe Gott schon so oft enttäuscht. Ich will das gar nicht. Dass mein Alltag, mein Werktag, alles ein Zeugnis für Gott sein soll. Nein, nein, das kann ich nicht. Das ist mir viel zu groß, das ist mir viel zu gewaltig. Ich mache doch ihm nur Schande. Und da gibt es am Ende doch nur eine Pleite, wenn ich so Gott das Verfügungsrecht über mein Leben einräumen wollte. Und nun streicht Gott das durch und sagt, du kannst dich nicht drücken, auch wenn du diese Ausrede benutzt. Ich kenne dich durch und durch. Wenn Gott uns ruft, und das tut er, es gibt keinen Glauben an Gott, ohne dass er die gesamte Verfügung über unser Leben will, zum Dienst, zur Ehre seines Namens. Kann ich mich nicht ausreden mit meiner eigenen Schwäche oder mit meinem Versagen oder meinen Versäumnissen oder meinem labilen Charakter, sondern dann sagt Gott, ich kenne dich, ja, ich kannte dich schon, bevor du bereitet wurdest im Mutterleibe. Es gibt ja viele Dinge in der Bibel, die ich nie verstehe, so sehr ich darüber grüble. Dazu gehört auch dieses Wort. Und es ist eine dieser Stellen, die uns auch dazu führt, dass wir das Leben im Mutterleib für unantastbar halten. Wenn Gott ein Menschenleben schon vor der Geburt für unantastbar hält und unter seinen Schutz stellt, wie viel mehr im Mutterleibe? Aber das nur am Rande. Da hebt Gott unsere ganzen Ausflüchte weg und sagt, und hebt die auf und sagt, was willst du denn mit Ausreden? Ich kenne dich doch in deiner ganzen Art. Wir machen immer so, wie wenn wir das Gott erst erklären müssen oder ihm plausibel machen müssen, sagen, lieber Gott, du weißt nicht, was da bei mir vorliegt. Weiß er das wirklich nicht. Er kennt sie doch. Und Gott kennt sie noch schonungsloser, als sie sich selber sehen. Gott kennt sie in ihrer ganzen Erbarmungslosigkeit. Und ihre ganzen Erbärmlichkeit, in ihrer ganzen Ohnmacht, in ihrer ganzen Hinfälligkeit kennt er sie durch und durch. Jeremia, ich kannte dich, ehe denn du im Mutterleibe bereitet wurdest, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Ich sonderte dich aus und bestellte dich zum Dienst für mich. Gott hat einen Plan für ihr Leben. Das verstehen manche falsch. Ich habe das im Gemeindebrief vorne auf der ersten Seite kurz angedeutet, dass manche Leute immer meinen, wenn wir sagen, Gott hat einen Plan für unser Leben, dann sei das so etwas Ähnliches, wie die anderen im Aberglauben sagen, dass eine Linie in unserer Hand, die sei schon festgeschrieben. Das ist ein Unsinn, das ist ein Aberglauben. Sondern es ist so, ich lebe mit meinem Leben eine Richtung, Gott sagt, eigentlich habe ich dich für was ganz anderes geschaffen. Und wenn du umkehren würdest, dann könntest du erleben, wie die Probleme deines Lebens sich lösen, unter meiner Führung. Und dann würdest du merken, wie ich aus deinem Leben etwas Gewichtiges und Großes machen kann. Ich will ein Bild wählen. Ich meine, Steine sind in unserer Welt nichts besonders Wertvolles. Das ist ein Rohmaterial, aus dem man Schotter für den Straßenbau machen kann oder Sand oder wo man es braucht. Aber da wird nun durch einen Bildhauer ein Stück Stein herausgebrochen und er nimmt diesen Stein, er sieht sehr unförmig aus und was ist dieser Stein wert, er ist nicht besonders wertvoll, das ist ja Rohmaterial, wie man es in großer Fülle hat, wie es über einen Felsen zum Vorschein kommt, aber den Bildhauer, da liegt über diesem Stein schon das, was er einmal aus diesem groben Material arbeiten will. Und wenn Gott uns zum Dienst ruft, meint er nicht, dass da irgendetwas schon in die Hand geschrieben ist, gleichsam ein Schicksal uns vorgezeichnet wäre, als ob unveränderlich irgendetwas passieren müsste. Das ist Aberglaube, das ist Islam, das hat mit christlichem Glauben nichts zu tun. Sondern wie ein Bildhauer eine Idee hat, daraus mache ich ein Kunstwerk. So sieht Gott uns an, schon vor unserer Geburt, daraus mache ich ein Kunstwerk. Wissen Sie, dass da Gott das Herz bricht? Wie wir Jahr um Jahr vertändeln und er nicht an diesem Kunstwerk arbeiten kann? Und er will mit wuchtigen Schlägen daran herumhauen, damit das schöne Neue jetzt endlich sichtbar werde aus diesem groben Material. Gott sagt, ich kenne dich durch und durch. Nicht, was du bist, interessiert mich. Nicht mal unsere Gaben interessieren Gott. Auch das ist ein Missverständnis, dass wir meinen, das sei jetzt das Wichtige, was wir machen könnten. Hinter unserem Leben steht ein Gedanke Gottes und den gilt es überhaupt erst zu finden, damit wir uns zubereiten lassen können für die Aufgabe. Und das ist Gottes Absicht, dass wir scheinen als Lichter mitten in einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Dass mein Leben so eine Positionslampe sein soll für irregehende Menschen. Oder wie wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, das Wort, ihr seid das königliche Geschlecht, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr sollt davon etwas deutlich machen, von dieser Größe und Liebe Gottes. Ehe du geboren wurdest, hat dich Gott erkannt, heißt in einem unserer missionarischen Lieder, die wir so gerne singen. Das geht so weit zurück, dass Gott mich kennt und darum kann ich einen Missionsdienst wagen. Doch nicht, weil ich mich dafür vertauglich halte. Das Missverständnis passiert immer wieder, sobald wir einen jungen Mitarbeiter eine Jugendgruppe anvertrauen und ihm sagen, so, das machst du. Und er macht die überraschende Erfahrung, es geht prima. Das erste Mal geht's klasse, das zweite Mal geht's noch klassiger und beim dritten Mal ist der Reinfall da. Weil er immer meint, das haue ich so mit meinen Gaben durch. Und das vergisst man so leicht im Dienst, dass das nicht ein Können und ein Jargon ist oder ein Trick oder irgendwas, sondern es ist das Wunder, dass Gott Menschen zubereitet zu diesem Dienst. Beim Auto, wenn ich unterwegs bin, da nehme ich gerne Tremper mit. Und zwar vor ein paar Tagen in der Nähe von Bad Mergentheim, dort hinten in der Nacht, verschiedene Mal junge Leute mitgenommen. Und da waren es zum Schluss zwei junge Parkettleger, die bei ihrer Firma in Bad Mergentheim einen Kurs absolvierten. Der eine aus Bremen und der andere aus Köln, junge Leute. Und ich habe sie dann noch zu einer Diskothek gefahren, wo sie hin wollten. Es war nur kurze Zeit, zwei Ortschaften weit. Und dann habe ich noch ein wenig mit ihnen gesprochen. Was ist euer Ziel im Leben? Ja, bestimmt nicht Parkettleger zu bleiben. Ja, was denn dann? Eigentlich haben wir kein Ziel. Und ich sehe sie noch vor meiner Autotüre stehen. Wissen Sie, das sind so die schönen missionarischen Gelegenheiten. Sie sagen, lass mich zwei Sachen ganz kurz sagen. Gott hat einen Plan für euer Leben. Und wenn ihr den Plan erkennen und finden würdet, ihr ahnt kaum, wie viel Freude und wie viel Glück in euer Leben einbrechen würde. Wir werden uns nie mehr sehen, aber hoffentlich vergesst ihr das nie. Sie sind so nachdenklich ausgestiegen und hineingegangen in ihre Diskothek, in den Lärm unserer modernen Zeit. Dass Gott Menschen kennt, Menschen, die ihn noch gar nicht selber kennen. Und sagt, ich will aus deinem Leben etwas Großes machen. Und das, was wir dann weiter verkündigen, das ist, dass wir nur Menschen erzählen können, wie wir selber die Güte und Freundlichkeit Gottes erfahren haben. Wie Gott sich zu uns herunterbeugt mit einer unbegreiflichen Vergebungsbereitschaft. Wie er uns stark macht, uns aufgerichtet hat. Das können wir immer nur weiter erzählen, wie Jesus zu uns kam, heute muss ich in dein Haus einkehren. Wie uns das überwältigt hat, dass ihm das nicht zu wenig ist, unser Leben. Und wie er dann sagt, ich will aus deinem Leben etwas machen. Also bitte, wie wollen Sie sich denn weigern zum Dienst? Gott streicht Ihre Ausflüchte durch. Ich kenne dich durch und durch. Und das Zweite, was Gott sagt auf unsere Ausflüchte hin, mit denen er sie durchstreicht, das ist jetzt sein Argument, er stellt sich voll hinter uns. Ja, ich verstehe das, wenn etwa der Jeremia sagt, ich bin zu jung. Es gibt eine Überschätzung der Jugend, die meint, sie könnte all das lösen, was die vorige Generation falsch gemacht hat. Aber es gibt auch ein Empfinden für junge Menschen, dass man für gewisse Aufgaben eine Reife braucht und auch über Erfahrung verfügen muss. Und wie soll Jeremia diesen Dienst tun? Er wird ja eingesetzt, weil die religiösen Vertreter des Volkes, die wirklichen geistlichen Führer versagt haben, die Beauftragten am Tempel, die Priester. Er wird von Gott genommen, um das wahre Evangelium in seiner Zeit so zu sagen. Er sagt, aber das kann ich nicht, da bin ich wirklich zu jung. Und Gott lässt nicht einmal dieses sehr überzeugende Argument gelten, dass man für gewisse Aufgaben wirklich Reife braucht. Sage nicht, ich bin zu jung. Es gibt
eine Tauglichmachung Gottes, wo wir nimmer sagen, ich bin untauglich. Trotz unserer Mängel, trotz unseres eindeutigen Versagens, natürlich sind wir unbegabt, natürlich sind wir untauglich. Und dennoch behaftet uns Gott und er sagt, ich stelle mich hinter dich. Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Und davor, du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Jeremia, das ist meine Sache, mein Auftrag, mein Dienst. Der Jeremia wird ja in Situationen hineingeführt, wo die Menschen das Wort nicht mehr hören. Sie wissen, dass sie ihn später im Brunnenschacht versenkt haben, dass er angeklagt wurde von den Leuten, dass man ihn verhaftet hat, dass das Nein der Menschen ihm in die Ohren gebrüllt wurde. Und Gott bindet sich an diesen jungen Mann und sagt, aber ich bin in deinem Worte gegenwärtig. Jetzt wird mir dies schier zu groß, dass Gott das ohne Vorsicht überhaupt so tut. Er kann doch eigentlich nur sagen, Jeremia, ich will mal warten, wie du den Dienst beginnst. Und wenn du ein Jahr dich bewährt hast, dann will ich mich zu dir bekennen. Ich warte das zuerst mal ab, ob du wirklich für mich ein tauglicher Bote bist. Das macht Gott nie. Gott macht eigentlich in einer pauschalen Vorauszahlung eine Zusage und sagt, in jedem Fall, ich stehe total hinter dir, auch wenn du alles völlig falsch machst. Jetzt möchte ich Ihnen eine Ermutigung zum Reichsgottesdienst geben. Ich glaube, dass selbst dort, wo Gott seine großen Siege vollbracht hat, wahrscheinlich das meiste von Menschen falsch gemacht wurde. Aber Gott in seiner Treue hat sich zum Glauben seiner Jünger bekannt, die Gott vertraut haben und gehorchten. Ich habe das Wort einmal von einer reifen Christin gehört, über eine Jugendmissionsgruppe, die viel Not schon gemacht hat durch ihre unvorsichtige Art in den Moslemländern. Das kann ja passieren, dass man dort mehr Verhaftungen verursacht oder auch, dass gegen die Christen vorgegangen wird, weil man es eben zu ungeschickt macht. Und dann sagte diese reife Christin, aber der Herr ist treu, er segnet dennoch, weil die es recht meinen. Das möchte ich Ihnen zur Ermutigung sagen, damit Sie nicht dauernd denken, bei einem Besuch gäbe es das richtige Wort. Wann sagen wir denn unseren Kindern das richtige Wort? Und wann sagen wir das falsche? Wir wissen es doch gar nicht. Sondern wir wollen es vor dem Herrn tun, so wie wir unseren Zeugendienst tun, so wie wir ein Gespräch führen. Ich wollte doch manchmal meinen Eifer oder meine Begeisterung mehr in Zaum halten oder ich wollte zurückhaltender sein. Und manchmal kann man es nicht und dann kann man nur sagen, aber Herr, du kannst dennoch durch diesen Dienst wirken. Ich stehe hinter dir. Das ist doch der Grund, dass wir überhaupt einen Dienst tun können. Und dann wissen Sie, dass dieser Jeremia oft an seinem Dienst verzweifelt ist. Er ging so weit, dass er sagte, er wäre lieber nicht geboren, als dieses schwere Amt zu übernehmen, Menschen zu predigen, die es doch nicht abnehmen. Und dann hat ihn der Herr dennoch genommen. Und er hat gesagt, ich bin ja nach deinem Namen genannt. Das ist meines Herzens Freude und Trost. Das ist ein Wort dieses Jeremia gewesen. Es gibt viel müde Stunden im Dienst der Mitarbeiter, die aufstecken wollen. Es gilt jetzt auch all denen, wir schicken ja unser Band auch unseren Missionaren draußen, die das hören, wenn sie im Kreis zusammensitzen, wo man sagt, mein Dienst ist doch vergeblich und ich sehe ja gar keine Frucht aus meinem Dienst. Der Herr bindet sich an seine untauglichen Boten. Natürlich ist er zu jung, natürlich kann er es nicht, aber der Herr ist treu. Und sind wir untreu, dann ist er dennoch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wie wollen Sie jetzt sagen, dann wird es doch bei mir umsonst unvergeblich sein. Ich werde nicht wirken können und es hat auch keinen Sinn. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen die Namen genannt bekommen, derer, die jetzt Tag und Nacht noch in Khartoum in Sudan von der Geheimpolizei verhört werden, wo man das Schriftenlager der Karmelmission beschlagnahmt hat. Die jungen Sudanesen Ashok, Kamal, Makram, Murid und Machub. So junge Christen, die vom Islam zu Jesus sich bekehrt haben und nun da drin sind in dieser Presse und nicht wissen, was aus ihnen wird und was eine fanatische Religiosität mit ihnen anfangen wird. Und die des Herrn Zeugen sein wollen und sagen, ich renne doch gegen eine Mauer und ich laufe doch ins Messer. Was soll denn mein Zeugendienst sein? Was soll mein Zeugendienst sein? Ich bin bei dir und will dich erretten. Und da wollen Sie sich weigern und sagen, ich kann das nicht. Da wird der Jeremia beauftragt, mit seinem Wort nicht bloß über Gott zu reden. Hoffentlich wollen Sie das nicht. Über Gott Lehren erzählen, als seien Sie ein zerstreuter Professor, der ein paar weise Lehren darbringen will. Sondern ich habe dich gesetzt, auszureißen und einzureißen, zerstören und verderben, bauen und pflanzen. Unter dem Dienst, den Gott uns aufgetragen hat, soll etwas geschehen. Menschen sollen zum Glauben kommen, Familien sollen geheilt werden, Menschen sollen umkehren von der Finsternis ins Licht, Menschen sollen Frieden finden, Geängstigte sollen Ruhe bekommen. Es soll etwas geschehen durch unseren Dienst. Gott hat einen Plan für sie und Gott steht hinter ihnen, wenn er sie beruft. Und es gibt keinen Christen, den er nicht in Dienst nimmt. Dazu hat er uns gerufen, weil er unser Leben beschlagnahmen will, weil unser Leben ein Zeugnis wird für ihn. Wie sie es nun tun, mit Tat, Wort, kümmerlichen Worten, großen Reden, kleinen Reden, unser ganzes Leben wird beschlagnahmt zu diesem Dienst. Und noch das dritte Argument Gottes, er macht das schon. Es könnte jetzt so aussehen, wie wenn dann bei uns irgendetwas sichtbar werden muss von diesen großen Taten Gottes. Bei Jeremia wurde gar nichts sichtbar. Wissen Sie, wenn man dann rauschenden Erfolg hat, das wäre natürlich immer wieder schön. Aber wir müssen ja aufpassen. Wenn wir Erfolg suchen, den Beifall der Masse, den Beifall der Publizistik, den Beifall der Medien, ob das Wege Gottes sind, ist es nicht oft der Weg Gottes, wie jetzt diese Brüder im Südsudan geführt werden? Ich habe einen Brief bekommen von einem Johann Steffen, seiner Frau, in Issyk an der chinesischen Grenze, seit 1976 zu 5 Jahren Straflager verurteilt, weil er Kindergottesdienst in seiner Wohnung hielt. Und schrieb die Frau, dass die beiden Söhne im November eingezogen worden seien zum Militär. Das ist die Afghanistan-Krise in Kasachstan. Die deutschen jungen Christen müssen hinunter. Da sitzen da unten 2 junge Christen, in Afghanistan im Einsatz, im Militär, in dieser für sie auch bedrückenden Lage und halten heute Morgen ihre stille Zeit. Was sind das für Nöte für Menschen? Nicht, dass sie meinen, wenn ich Jesu Bote wäre, dann würde das immer heißen, ich stehe auf der Kanzel und rauschenden Erfolg. Sie stehen in Situationen hinein, gezwängt, wo sie nicht mehr wissen, wie sie ihren Glauben bekennen sollen. Und das ist ein Konflikt und eine Not. Und doch werden Sie es erfahren, ich bin bei dir. Was werden Sie erfahren? Ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Unser ganzer Dienst liegt ja nicht darin, dass wir groß werden oder dass wir Siege erringen, sondern dass wir erfahren, dass das Wort Jesu, um das geht es immer, um sein Wort, das er uns gegeben hat, dass das schafft und wirkt und tätig ist. Darum ist es auch in unserem Missionsdienst nicht getan oder in unserem Zeugendienst, dass wir so viel eigene Worte dazu machen, unsere Weisheit dazu setzen, sondern dass dieses Wort Menschen umgestaltet. Dieses Wort Gottes wird nicht vergeblich auch im Südsudan gepredigt sein. Und auch über den Zeugnis eines Johann Steffen in Issyk an der chinesischen Grenze in Kasachstan wird es nicht stille bleiben, auch wenn über Jahre hinweg keine Frucht sichtbar wird. Ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Ich möchte Ihnen eine heilige Ehrfurcht vor dem Wort Gottes vermitteln. Gerade in unseren Tagen, wo das Wort Gottes zerredet und zerfetzt wird. Weil das Wort Gottes das ist, was am Ende sich erfüllt. Es geschieht alles nach dem Wort des Herrn, auf das erfüllet würde, was da geschrieben steht. Wenn ich nur Menschen etwas sagen kann von der großen, erbarmenden Liebe Gottes in Jesu. Wenn wir es weiter erzählen, wie wir das selbst empfangen haben, wie unser Leben einen Sinn bekommen hat, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Wie er uns die Vergebung geschenkt hat, wie er uns ermutigt hat, wie wir immer wieder stärkende Zeichen empfangen haben. Und darum bleiben wir auch dabei, auch in dunklen Tagen, auch in schweren Lebensführungen. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Zu diesem Dienst beruft sie der Herr. Amen. Und nun singen wir, bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. 279, die ersten 3 Verse. beten. Du freundlicher und gnädiger Herr, das ist eine Ermutigung, dass du uns dieses Bild des Weinstocks so groß machst, dass du deine Kraft ja organisch in die Reben hineinfließen lässt. Wenn wir morgen und übermorgen draußen stehen in der Welt, in den Aufgaben, dann wirke du durch deinen Geist, damit wir Lichter sein können mitten in einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Es kommt uns manchmal zu hochmütig vor. Wenn du es nicht selbst in uns wirken wolltest, wenn du uns nicht zu diesem Dienst berufen hättest, da bringen wir dir nun alle unsere Verpflichtungen, unsere beruflichen Verpflichtungen, unsere nachbarschaftlichen Kontakte, unsere familiären Bindungen. Mache du daraus etwas zu deinem Loben, zur Ehre deines Namens. Und erwecke du deine Christenheit, dass wir wieder deine Zeugen sind, die von dem reden, was wir bei dir an Liebe und Güte und Vergebung erfahren haben. Dass wir deine Wohltaten in dieser Welt verkünden. Und zeige uns dann auch die Menschen um uns her, denen wir das zusprechen dürfen, dass du einen Plan für ihr Leben hast. Dass du sie erwählst zum Dienst und sie gebrauchen willst, weil du alles neu machen kannst, was in ihrem Leben verkehrt ist. Wir dürfen dich jetzt auch bitten für diese Christen, die in solche Anfechtungen geführt sind, für diese 5 Schriftenverteiler in Khartoum, für diese Familie Steffen und ihre Söhne in Russland und all die vielen Unbekannten, die doch du alle kennst. Du kannst sie gebrauchen, auch dort in dieser Lage, zu deinem Dienst, dass sie ein Zeugnis sein können in ihrer Umgebung, auch denen, die sie hassen und die sie unterdrücken, dass sie ihnen von deiner Liebe weitersagen. Herr, und alles, was uns noch bedrängt, das wollen wir einschließen in das Gebet, wie du es uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied Der Herr ist gut in dessen Dienst. Wir stehen 496, den 5. Vers. Doch den Dank weitergeben auch für ihr Opfer auf diese Weise. Das ist ein Brief vom 8. Dezember, wo diese Frau Steffen schreibt. Es ist originell geschrieben. Sie hat nie eine Schule besucht. Sie schreibt, es ist eine deutsche Spielsachen mit S-C-H-P-I-L, Spielsachen und wie sie es eben am Wort hat. Und da dankt sie auch für diese Dinge. Wir können immer wieder den Angehörigen der Inhaftierten über einen Weg außerhalb Deutschlands, ihnen auch materielle Dinge zuschicken. Und da schreibt sie, dass sie im November hätte ihren Mann im Straflager für 2 Stunden besuchen durften. Am 14. November 1979 war ich und Peter zu Johann auf Besuch und bekamen 2 Stunden mit Johannes zu sprechen. Er sieht jetzt besser aus, denn der heiße Sommer ist überstanden. Johannes bestellt allen Gläubigen, die den Herrn Jesus lieb haben, herzlichen Gruß und dankt für alle Gebete. Die Freude an dem Herrn ist seine Stärke. Wir haben am Dienstag den Film über das Rom der Antike. Dann noch eine Erklärung dazu. Das ist eine ganz neue Serie, die von einer großen amerikanischen Fernsehgesellschaft gedreht wurde und die jetzt im Christus für alle Verleih für Deutschland herausgebracht wurde. Halbstündige Filme, die sich mit der westlichen Kultur befassen. Die Hintergründe unserer Kultur, wie sie vom christlichen Glauben geprägt war. Farbfilme von dem Francis Schäffer, der ja viele Bücher geschrieben hat, der dieses Jugendzentrum in der Schweiz leitet. Wir zeigen diesen Film, der sich also auseinandersetzt, wie überhaupt das Römerreich unterging, nicht durch den Angriff der Barbaren, sondern letztlich durch die fehlende innere Fundamentierung dieses römischen Reiches. Die Christenverfolgungen und immer wieder eingeblendet an die Linien, die Francis Schäffer zeigt, um uns wieder zur Auseinandersetzung mit der Geschichte auch zu nötigen. Das halte ich für eine ganz wichtige Ergänzung auch jeder Bibelarbeit. Wir zeigen den Film um 14.30 Uhr für die die da dazu wollen, also praktisch statt unserer Bibelstunde dort, und um 20 Uhr im Bibeltraining, am nächsten Dienstag. Für die jungen Leute vielleicht noch am Mittwoch, wenn wir ihn so lange noch behalten können. Am nächsten Sonntag haben wir unser 30-jähriges Jubiläum unserer Kirche. Da machen wir gar nicht viel Worte, das ist ein ganz normaler Gottesdienst, das ist das schönste Jubiläum dann. Aber es ist mir doch wichtig, dass Sie auch das ein wenig mitempfinden, wie wir das an diesem Tage spüren. In dem Gemeindebrief, der am Ausgang aufliegt, der gedruckte Gemeindebrief, 4-seitig, großformatig, dort lesen Sie Näheres darüber. Wer den noch nicht hat, soll ihn bitte mitnehmen. Ich habe auf Ihren Platz auch dieses Programm des Evangeliumsrundfunks liegen lassen. Das sollten Sie mitnehmen, wo Sie es noch nicht haben, dass Sie auch diese Sendungen des Evangeliumsrundfunks kennen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich sie uneingeschränkt empfehlen kann. Wer diese Programme gern zugesendet haben will, der soll bitte diese Karten, die rechts und links am Bankende aufliegen, das sind unsere postkartenformatige Karten, ausfüllen. Und Sie können sie hier abgeben, dann spart man ein bisschen Porto, dann schicken wir sie alle gesammelt ein, dann kriegen Sie monatlich das Programm zugesandt. Sie brauchen sich da gar nicht gedrängt fühlen, sondern das ist einfach wichtig, damit man informiert ist. Das Gemeindeblatt bringt ja ab und zu etwas über das Programm des Evangeliumsrundfunkes, aber nicht immer, sodass Sie besser informiert sind, wenn Sie diese Karten ausfüllen. Wenn es fehlt, es liegt auch hinten auf der Ablage noch etwas aus. Unser Opfer ist heute für unsere Jugendarbeit, mit der wir verbunden sind, in Soweto bestimmt. Vielen Dank für alle Gaben. Wir konnten das bisher unsere monatlichen Zahlungen für diesen Mitarbeiter abwickeln. Und nun brauchen wir wieder Ihre Hilfe, damit dort in diesem schwarzen Ghetto von Johannesburg schwarze Jünger Jesu ihren Missionsdienst tun können, ihre Bibelgruppen aufbauen können und ein Zeugnis für die Versöhnung geben. Das ist uns wichtig. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.